Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 9 bis 18. Markus 16, die Verse 9 bis 18. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über das Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatte denen, die ihn gesehen hatten, als auferstanden. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Vor einer Woche haben wir vom Leiden unseres Herrn Jesus Christus bis hin zu seinem Tod gehört. Auch hörten wir, dass er dann am dritten Tage später auferstanden ist. Und von daher stellt sich uns die Frage: Was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns und was geschah unmittelbar danach? Denken wir nur allein an das Evangelium. Es wäre kaum auszudenken, was die Welt ohne das Evangelium von Christus, dem Auferstandenen, wäre. Sie wäre ein hoffnungsloses, finsteres Tal, in dem die Irrlichter menschlicher Hoffnungen und Sehnsüchte aufleuchten würden. Das Evangelium als die Botschaft der Versöhnung mit Gott und die Hoffnung auf eine neue Schöpfung und das ewige Leben ist der Reichtum der Welt. Und diese Hoffnung gründet in der leibhaftigen Auferstehung Jesu. Und er hat die Predigt des Evangeliums ausdrücklich geboten. Wie die Kreuzigung ist auch die Auferstehung Christi ein wesentliches Element in unserer Errettung. Der Unglaube an die Auferstehung Jesu würde das Evangelium bedeutungslos und den Glauben vergeblich machen, weil sein Gegenstand, nämlich der Herr Jesus Christus, dann wertlos wäre. Der Glaube an das Evangelium schließt also den festen Glauben an die Auferstehung unseres Herrn mit ein. Doch selbst die Jünger taten sich zu Anfang schwer, daran zu glauben. Doch wie wir wissen, ist der Glaube ein zentraler Punkt, wenn man unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen will. Und trotz ihres anfänglichen Unglaubens gab der Herr seinen Jüngern den Missionsbefehl, das Evangelium aller Welt zu verkündigen. Wir wollen heute Morgen 4 Punkte aus diesem Geschehen näher betrachten. Zum einen die Auferstehung, ihre Bedeutung für uns. Der Tadel Jesu über seine Jünger. der Auftrag an sie. Und als vierten Punkt die Verheißungen von den Zeichen, die die Predigt der Apostel begleiten und bestätigen sollten. In der Auferstehung bezeugt die Schrift die Wiedererstehung des ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib. Die biblische Bezeugung von der Auferstehung gipfelt in der Erkenntnis des Johannes, dass Jesus Christus in seiner Person das Auferstehungsleben darstellt. Dazu sagt er in seinem Evangelium: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Erst durch die Erscheinungen des Auferstandenen wurden die Jünger Zeugen seiner Auferstehung, wie es uns in der Apostelgeschichte auch berichtet wird. Und wir gehen auch nicht fehl in der Annahme, dass der auferstandene Herr seinen Jüngern noch nicht in der vollendeten Herrlichkeitsgestalt, die er ja eigentlich beim Vater hat, erschienen ist. Denn es heißt ja vielmehr, ist er ihnen in anderer Gestalt begegnet. Und zuerst der Maria von Magdala, dann den Emmaus-Jüngern und den Jüngern am Auferstehungsabend in fassbarer Leiblichkeit, denn er aß und trank vor ihnen, wie uns Lukas das berichtet, und ebenso auch dem Thomas eine Woche später. Und dieser Thomas sah und betastete gar noch die Nägelmale und Seitenwunde unseres Herrn Jesus. Der Auferstehungsleib Jesu war somit nicht mehr den irdischen Bedingungen des Stoffes, der Zeit und des Raumes unterworfen. Und darum konnte der Auferstandene auch in verschlossenen Räumen erscheinen. Von daher stellt sich nun die Frage für uns: Was bedeutet für uns die Auferstehung, für jeden Einzelnen von uns? Der Apostel Petrus schreibt dazu in seinem ersten Brief: Gelobet sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir können also sagen, dass wir nicht nur eine Hoffnung haben, sondern dass sich diese Hoffnung an uns, die wir glauben, bereits jetzt schon zu verwirklichen anfängt. Der nun errungene Sieg über die Macht des Todes wurde sofort in der Mitauferweckung einer Erstlingsschar offenbar. Und damit wurde das neue Auferstehungszeitalter eingeleitet. Und deswegen hat auch für uns die Auferstehung bereits begonnen. So gelten uns dann auch die Worte von dem Apostel Paulus im zweiten Kapitel seines Briefes an die Kolosser: Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht. Also gibt es durch den Glauben eine fortlaufende Herauserstehung aus den Toten, wie es auch Paulus im Philipperbrief Kapitel 3 sagt. Und dieser Glaube vollzieht sich in uns nur alleine aufgrund derselben Kraftwirkung, mit der Gott Christus auferweckt hat. Und so ist die Aufforderung dann auch zu verstehen, die Paulus im Epheserbrief Kapitel 5 formuliert: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir werden also durch die Auferstehung Jesu Christi in ein gegenwärtiges, sich an uns vollziehendes Geschehen mit hineingestellt. Und das bedeutet für uns, wir gelangen aus dem Zustand des geistlichen Todes, der ja der Lohn der Sünde ist, in den Lebensbereich Christi hinein. Und wer so in Jesus Christus seine Existenz gefunden hat, der ist eine neue Kreatur. wie es im 2. Korintherbrief 5 heißt. Denn er wandelt in einem neuen Leben. Und hier wirken sich eben die Lebenskräfte des Auferstandenen aus. Gott hat ihn ja um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, damit die neue Wesensgerechtigkeit Jesu Christi in uns mehr und mehr Gestalt zunehme. Und das alles geschieht nur, wenn wir auch daran glauben. Johannes sagt dazu, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dies alles haben wir jedoch hier auf Erden nur im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir müssen wohl noch durch viele Bedrängnisse auf Erden in das Reich Gottes eingehen. Aber dennoch hat Christus für uns alles vorgebahnt und geebnet, und schließlich wird in einer kommenden Vollendung, die ja noch zukünftig ist, alles zum herrlichen Abschluss gebracht werden, was seit dem Auferstehungsgeschehen begonnen hat. Somit ist also alles in allem der Glaube der Apostel an die Auferstehung Jesu wohl begründet. Auf ihren Glauben und Zeugnis ruht unser Auferstehungsglaube. Doch wie wir gehört haben in unserem Text, taten sich die Jünger zunächst schwer, das zu glauben. Die erste Zeugin des Auferstandenen war Maria Magdala, weil sie nach der Andeutung der Heiligen Schrift ein ganz besonderes Denkmal der erlösenden Macht Christi war, der ihr nämlich die 7 bösen Geister ausgetrieben hatte. Somit erscheint sie hier als Jesu Siegeszeichen über die Macht des Satans. Unser Herr Jesus Christus hat am Kreuz den Satan besiegt, seine Macht, alles. Wir sind jetzt Gottes Kinder und dürfen wissen, dass unser himmlischer Vater seine Hand über uns hält, auch in den größten Nöten, in den größten Anfechtungen. Nun, sie gehörte zu denen, die alles verlassen hatten, um beständig bei dem Herrn sein zu können. Und ihr Lieben, sehen wir doch nur, wie hier Christus dieser trauernden Maria naht. Und es brauchte nur ein einziges Wort aus seinem Munde, und sie erkannte ihn augenblicklich. Und ihr Herz antwortete gleichsam nur mit einem einzigen Wort, denn sie sprach ihn mit Meister an und drückte damit auch ihren Gehorsam aus. Im weiteren Blick auf die Auferstehung Jesu ist es nun interessant, dass Jesus seine Jünger tadelte, weil sie die Kunde von seiner Auferstehung nämlich nicht glaubten. Sicher waren die Jünger kritisch genug, um nicht auf jedes Gerücht hereinzufallen, was es mit Sicherheit auch in der damaligen Zeit gab. Aber in dem Fall glaubten sie den Aussagen Marias zunächst nicht. Doch wenn wir uns erinnern, hatte doch unser Herr Jesus ihnen angekündigt, dass er leiden und sterben müsse und am dritten Tag auferstehen würde. Die Jünger hätten also allen Grund gehabt, den Worten Marias eigentlich zu glauben. Doch es wird uns berichtet, dass sie das nicht taten. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt, zweien von ihnen, als sie über das Land gingen. Und auch sie gingen hin und verkündeten es den anderen. Aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 dann zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und tadelte ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als den Auferstandenen. Unser Herr Jesus sah den Starrsinn indem die Jünger ihre Augen und Ohren vor der Wirklichkeit verschlossen und die fehlende Bereitschaft auch, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Sie hätten ja die Nachricht von der Maria doch wenigstens mit Interesse aufnehmen können und überprüfen können. So wie zum Beispiel es Petrus und Johannes taten, als sie nämlich zum Grab liefen und feststellen mussten, dass es leer war. Dazu berichtet uns Johannes, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Merken wir, dass hier irgendwas verdreht ist? Erst das Schauen und dann das Glauben? So ist es nicht recht. Erst glauben und dann später schauen. Und das ist auch etwas, in dem wir immer wieder wachsen müssen, in unserem Glaubensleben. Dass wir fester und fester im Glauben werden. Dass wir nicht mehr der Milch bedürfen, sondern der festen Speise. Nun, der Tadel, den unser Herr Jesus hier gegenüber seinen Jüngern sagte, zeigt uns, dass man eben mit der Wahrheit nicht spielen darf. Das gilt auch heute noch für alle Skeptiker, die an der Auferstehung Jesu nicht glauben. Diese meinen, dass man sich die ganze Wahrheit ganz nach dem eigenen menschlichen Geschmack zurechtbiegen kann, bis es einem passt. Doch so kann es nicht sein. Zweifellos ist die Auferstehung ein Ereignis, das unglaublich erscheint. Widerspricht es doch aller Erfahrung des natürlichen Menschen. Doch weil Gott auch Macht über den Tod hat, wie wir wissen, weil er der Schöpfer ist und auch einen Toten auferwecken kann, darum ist die Kunde von der Auferstehung Jesu keineswegs unglaublich, sondern er ist wahrhaftig auferstanden. Aus dieser Tatsache der Auferstehung ergibt sich, dass Jesus als der Sohn Gottes, als der Retter der Welt und als der rechtmäßige Nachfolger auf dem Thron Davids nun über alle Welt regiert. Und unser Herr Jesus Christus hätte mit Sicherheit alles Recht gehabt, zu seinen Jüngern zu sagen, weil ihr solchen Unglauben gezeigt habt, weil eure Herzen so hart sind, kann ich euch nicht gebrauchen. Aber genau das Umgekehrte spricht doch der Herr Jesus hier aus. Er gab den Jüngern den Missionsbefehl, das Evangelium in aller Welt zu predigen. Und das ist es doch. So handelt unser Herr Jesus. Er demütigt und erhebt. Er sorgte aufs Gründlichste dafür, dass sich seine Jünger nicht etwas einbilden konnten auf die große ihnen übertragene Aufgabe und ihr Haupt nicht stolz erheben konnten. Nein, solche Hochmuts- und Eitelkeitsgedanken ließ Jesus in seinen Jüngern nicht aufkommen. Er ließ sie recht deutlich empfinden, dass sie ja im Blick auf ihre innere Stellung ganz untüchtig und unbrauchbar seien. Und so erfüllte sich auch ihr Bewusstsein. Und das ist auch etwas, was uns betrifft. Wir sind nichts wert. Wir sind niemals wert, solche Aufgaben zu übernehmen. Dass wir es dürfen, ist nur Gnade. Wir können es auch nur, weil die Kraft unseres auferstandenen Herrn in uns, den Schwachen, mächtig sein will. Und so macht es der Herr Jesus Christus auch heute noch. Wenn er uns zu einem Dienst an anderen gebrauchen will, so lässt er uns unser inneres Elend fühlen, damit wir uns nicht über den anderen erheben. Und dann, erst dann gibt er uns die herrliche Aufgabe, ihm an anderen dienen zu dürfen, gemäß den Gnadengaben, die er einem jeden von uns gegeben hat. Und das gilt auch für die Predigt des Evangeliums, welcher ja der große Auftrag von uns ist. Damit meine ich die ganze Gemeinde Jesu universal. Wir wissen, breitet unser Herr Jesus Christus auf diesem Wege sein Reich aus. Das Reich Gottes kommt eben nicht, indem man das Christentum zum Beispiel mit Waffengewalt ausbreitet. So wie zum Beispiel zur Zeit der radikale IS in der Welt es praktiziert, mit Waffengewalt den Islam auszubreiten. Nein, das Evangelium kommt alleine von unserem Herrn Jesus Christus. Er stellt den Gekreuzigten in den Mittelpunkt. Und die christliche Predigt zeigt anhand des Gesetzes Gottes, dass der Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Hoffnungslos verloren, hoffnungslos in seinem ganzen Elend. Sie verkündet aber auch zugleich die geschehene Versöhnung im Tod Jesu und den Anfang der neuen Schöpfung in der Auferstehung. Sie ruft die Menschen zur Umkehr, so wie es Petrus auch in seiner Pfingstpredigt tat. Dort lesen wir: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Oder betrachten wir, wie der Apostel Paulus auf die Frage des Gefängniswärters in Philippi antwortete, was er denn tun müsse, um gerettet zu werden. Der Apostel antwortete ihn: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und dazu verkündigte er ihm und allen in seinem Haus das Evangelium, und dieser ließ sich und seine ganze Familie noch in jener Nacht taufen. Das ist die Weise, auf der Gott sein Volk sammelt. Und sein Volk ist überall dort, wo sein Wort recht verkündigt wird und wo Taufe und Abendmahl gemäß der Einsetzung von Jesus gereicht werden. Nun war es so damals, dass die Mehrheit der Juden und auch der Menschen von heute nichts von unserem Herrn Jesus Christus und seinem Evangelium wissen wollen. Dieser Unwille zur Umkehr ist getragen von einer Meinung, man sei doch gar nicht so schlecht, dass man einen Versöhner bräuchte. Man sei doch mit seinem Bestreben, ein anständiger Mensch und guter Mensch zu sein, in der Lage, das zu tun, was man vor sich selber verantworten könne. Die Rede vom Zorn Gottes und der Versöhnung in Christus, von der Verlorenheit des Menschen in der ewigen Verdammnis, von der Verstrickung des Menschen in Schuld und Sünde und von der ganzen Bosheit des menschlichen Herzens, davon will der natürliche Mensch nichts wissen. Und doch, ungeachtet dessen, baut unser Herr Jesus Christus sein Reich auf einer zunächst scheinbar schwachen Weise auf. Nämlich durch die Predigt seines Wortes. Er ruft zum Glauben und nicht zum Schauen, Fühlen oder Erleben. Denn in großer Klarheit sagt unser Herr Jesus Christus in unserem Text heute: Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer aber dem Evangelium glaubt und getauft wird, hat das ewige Leben. Allerdings müssen wir bei diesem Vers einen großen Irrtum betrachten, der leider von vielen Gemeinden nicht beachtet wird und Verkündigern, der in direktem Gegensatz zu diesem Text auch steht. Er ist auch als die Lehre von der Taufwiedergeburt wohl bekannt. Die Taufe ohne den Glauben macht niemanden selig. Sie spricht auch nicht im geringsten von dem gemeinsamen Urteil aller Gottlosen frei. Ob man nun durch Untertauchen oder durch Besprengen in seinem Säuglingsalter oder als Erwachsener getauft wurde. Hier ist wichtig die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Wassertaufe ist ein rein äußeres Zeichen zu sehen, in der wir vor der Gemeinde, vor den Menschen dieser Welt und auch vor den Mächten der Finsternis unsere Verbundenheit in der Nachfolge Jesu bekunden. Aber eine heilsbringende Wirkung hat die Wassertaufe nicht. Wenn man sein Vertrauen nicht alleine auf den Herrn Jesus Christus setzt und man ein Ungläubiger bleibt, dann gilt solchen eben dieses schreckliche Urteil: Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dazu ein Beispiel von dem Reiseprediger MacDonald. Nichts zu tun mit der gleichen Kette der Leckereien dort. Er fragte die Bewohner der Insel St. Kilda, wie ein Mensch errettet werden könnte. Ein alter Mann erwiderte ihm: Wir werden selig, wenn wir Buße tun und unsere Sünden absagen und zu Gott umkehren. Ja, sprach eine Frau mittleren Alter, und das mit aufrichtigem Herzen. Freilich, fügte ein Dritter hinzu, und durch Gebet. Und, ergänzte dann ein Vierter noch, es muss das Gebet des Herzens sein. Wir müssen auch fleißig sein, sprach ein Fünfter, die Gebote zu halten. Als so dann jeglicher seiner Meinung dazu beigetragen hatte, meinten sie, sie hätten ein sehr schönes Glaubensbekenntnis abgelegt. Sie sahen alle auf den Prediger und wollten seine Zustimmung hören. Aber sie hatten sein tiefstes Mitleid erregt. Warum? Der fleischliche Sinn des Menschen sucht für sich immer einen Weg, in welchem das Ich, der Ego, der eigene Ego aufgehen und groß werden kann. Aber des Herrn Weg ist der ganz entgegengesetzte. Glauben und getauft werden sind keine Verdienste, der man sich rühmen könnte. Sie sind etwas so Einfaches, dass alles Rühmen dabei ausgeschlossen ist und allein die freie Gnade den Siegespreis erhält. Soweit die Aussage von dem Reiseprediger. Und ein jeder heute Morgen, der nicht an das Evangelium glaubt und zur rechten Sündenerkenntnis und Buße gekommen ist und den Herrn Jesus als seinen Erretter noch nicht angenommen hat und an ihn glaubt, möge bei sich selbst bedenken, dass die Auferstehung Jesu auch für ihn Folgen hat. Nach Jesu eigener Aussage gibt es eine Auferstehung zum Leben für die Gläubigen, Kinder Gottes, und eine Auferstehung des Gerichtes für die Ungläubigen. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. So sagt der Apostel Paulus. Bist du also noch ein Ungläubiger, dann bedenke, auf dass du klug wirst, dass du eines Tages sterben musst. Wir haben es auch eben noch im Psalm 90 gehört. Wenn du bis dahin das Evangelium von der Gnade in Christus nicht angenommen hast, wirst du umkommen in deinen Sünden. Nun, um das Wort, das die Apostel zu predigen hatten, als Gottes Wort auszuweisen und um dem Glauben einen noch gewisseren Grund zu geben, hat Christus bei dem Missionsbefehl die Zeichen eines Apostels in Aussicht gestellt, wie wir gehört haben. Das waren Wunder, die die apostolische Predigt begleiteten und die Apostel auswiesen. Und der Herr bekräftigte eben durch diese Zeichen ihre Predigt. Die Menschen sollten an den Zeichen erkennen, dass die Predigt der Apostel wirklich von Gott war. Der Apostel Paulus schreibt dazu an die Korinther, dass unter ihnen die Zeichen eines Apostels geschehen seien und machte ihnen deutlich, dass sie deswegen im Vergleich mit den anderen Gemeinden nicht zu kurz gekommen seien, was sie wohl meinen. Auch der Hebräerbrief sagt rückblickend mit Recht, Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die Zeichen, die die Apostel ausweisen sollten, waren sichtbar und hörbar. Die Apostelgeschichte berichtet davon bei mehreren Gelegenheiten. Dazu einige Beispiele. Aus der Missionstätigkeit des Apostel Petrus berichtet uns Lukas, wie jener im Haus eines römischen Offiziers das Evangelium predigte. Und während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und als Paulus in Philippi weilte, heilte er eine Magd, die von einem bösen Geist geknechtet wurde. Oder denken wir daran, wie Paulus sich einige Jahre später auf einem Gefangenentransport mit einem Schiff nach Rom befand und das Schiff in Sturm vor einer Insel auseinanderbrach. Retteten sich die Passagiere auf diese Insel und machten an Feuer, um sich zu wärmen. Und wegen der großen Hitze kam eine Giftschlange heraus und biss sich in seiner Hand fest. Was tat er? Er schleuderte das Tier ins Feuer. Und wie wir wissen, passierte ihm nichts. Wir sehen also an diesen Beispielen, dass und wie die Worte Jesu an seine Jünger in Erfüllung gingen. Diese Zeichen sind auch für uns ein bedeutsamer Hinweis, dass das Wort der Apostel das von Christus autorisierte Wort ist. Und deswegen kann man nicht hergehen und sagen, die Pastoralbriefe gehören nicht eigentlich zur Heiligen Schrift. Oder gar manche gehen so weit und sagen, sie drücken eine gewisse Gesetzlichkeit aus. Nein, es ist Gottes Wort. Ganz klar. Wir können aus der Äußerung unseres Herrn Jesus aber hier nicht schließen, dass die gleichen Zeichen auch heute noch geschehen müssten, wenn das Evangelium gepredigt wird. Die Prediger von heute müssen sich dadurch ausweisen, dass sie schriftgemäß predigen, denn das Wort der Apostel ist das, was Gott als sein Wort ausgewiesen hat. Selbst wenn ein Prediger argumentiert, Gott sei ja gestern und heute derselbe, so heißt das noch lange nicht, dass Gott das, was er in der Zeit der Offenbarung damals gewirkt hat, auch heute wirken müsste. Wer also meint, sich mit Wundern ausweisen zu müssen, setzt sich dem Verdacht aus, mit lügenhaften Zeichen aufzutreten. Er hofft darauf, dass die Zeichen mehr bewirken als das bloße verkündigte Wort Gottes. Obwohl es doch das Wort allein ist, dass die rechte Einsicht und den Glauben wirkt. Im Grunde geht es solchen Betreffenden alleine um ihre Macht. Man will mit spektakulären Ereignissen die Aufmerksamkeit seiner Hörer auf sich ziehen und sie beeinflussen. Doch leider führt ein solcher Prediger seine Hörer eher zum Schauen als zum Glauben. Und somit ins Verderben. Kommen wir zum Schluss. Wir haben von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus heute Morgen gehört, der um unsertwillen von den Toten auferstand, wie er auch um unsertwillen gestorben ist. An beiden haben wir Anteil und damit die lebendige Hoffnung auf die Ewigkeit, eines Tages bei unserem Herrn zu sein. Dadurch sollen wir im Glauben gegründet und ganz gewiss werden, dass auch wir wieder auferstehen und lebendig gemacht werden. Die Auferstehung Christi nützt aber demjenigen nichts, wenn er nicht an Christus und seinem Gnadenevangelium glaubt. Martin Luther sagt dazu, darum ist es wichtig, dass wir von der Auferstehung immerfort predigen und uns diese Lehre kräftig vorgestellt wird, damit am Ende unsere Herzen ganz damit erfüllt sind und wir in allen unseren Gebeten dafür alle Zeit loben und ihm danken. Vor dem Unglauben, den die Jünger nach der Auferstehung hatten, kann auch jeder von uns schneller erfasst werden, als ihm lieb ist. Denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht einen jeglichen. Daher wollen wir uns merken, der Unglaube führt zur Rebellion gegen Gott. Hier finden wir also die gröbste Unmoral und das Hinterherlaufen hinter fremdem Fleisch. Und die vorausgesagte Gesetzlosigkeit, mit der unser Zeitalter endet, ist die Ernte des Unglaubens. Die Stufen einer solchen Entwicklung sehen wir allzu deutlich in unserer Zeit, in der wir leben. Denn es ist eine Zeit des Abfalls. Und lassen wir uns ermahnen, wie diese Entwicklung des Abfalls läuft. Unglaube, Rebellion gegen Gott, gegen seine geoffenbarte Wahrheit, Unmoral und Anarchie. Unglaube beleidigt immer Gott. Nun, der krönende Abschluss im Markus-Evangelium ist der Auftrag Jesu an die Jünger, sein Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen. Dazu gibt er ihnen seine Verheißungen in Form von Zeichen mit auf dem Weg. Und wenn wir auch heute diese Zeichen nicht mehr haben, so gilt doch für jeden Einzelnen von uns, wie auch für die ganze Gemeinde, das Evangelium zu verkündigen. Möge uns das heute Morgen wieder neu und verstärkt ins Bewusstsein rücken. Und dabei müssen wir aufpassen, dass wir das Evangelium von der geschehenen Versöhnung mit Gott nicht zu einer innerweltlichen, seid nett zueinander Botschaft verdrehen oder piep, 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 wir haben uns alle lieb. Nein, es geschieht wohl in vielen Gemeinden so, aber das ist nicht die richtige Verkündigung des Evangeliums. Diese Gemeinden und Pastoren sollten vielmehr wieder zurückkehren zu dem biblischen Evangelium, dass Christus, der Gekreuzigte, auferstanden ist. Seine Herrschaft ist jetzt wohl unsichtbar und unscheinbar. Aber lassen wir uns nicht irren, sie kommt nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort. Man kann dem Wort nicht glauben und die Verkündiger behindern. Aber aufhalten kann man Christi Herrschaft nicht. Gerade die Tatsache der Auferstehung sind feste Indizien dafür, dass wir es mit einer ganz anderen Dimension der Herrschaft nun zu tun haben, eben eine solche aus der unsichtbaren Welt. Wir dürfen aber wissen, dass wir Anteil an ihr durch das Hören auf sein Wort und durch den Glauben und haben dürfen und die Zusage, dass wir eben dadurch das unvergängliche Leben in der neuen Schöpfung eines Tages haben werden. Amen.